Einblick. Der 14-tägige Podcast der Bürgerrechtsakademie der Volkshochschule Leipzig. Herzlich willkommen, sagen Beate Tischer und Beatrix Stark.
Wir begrüßen Sie ganz herzlich im Jahr 2022 im Podcast Einblick. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, manches ist bei uns neu, aber wir haben auch Bewährtes beibehalten.
Und damit wünschen wir Ihnen ein vor allem gesundes neues Jahr und ein schönes neues Jahr. Und mit einem lachenden und einem weinenden Auge starten wir in das neue Jahr und die heutige Folge. Wir, das sind Beate Tischer von der Volkshochschule und ich bin Beatrix Stark, Psychologin und ehrenamtlich im Verein Quernetzer e.V. tätig.
Das ist unser lachendes Auge. Unsere Projektförderung ist bewilligt, sodass unser Team in voller Besetzung weiterarbeiten kann. Das ist wirklich das allererste Mal, dass wir so ein großes Glück haben. Vielen Dank an die Geldgeber, einerseits das Land Sachsen und zum Zweiten das Projekt 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland.
Und dann kommt schon das weinende Auge. Die Pandemie mit ihren Hygienevorschriften macht auch vor unserem kleinen Studio in Leipzig nicht Halt. Und so können wir die Mindestabstände im Studio nicht einhalten. Und damit wird die heutige Folge wie auch die vergangenen von drei unterschiedlichen Orten aufgenommen. Unglaublich, was heutzutage alles mit einem Klick funktioniert.
Das wirkt sich aber leider manchmal auch ein bisschen negativ auf die Qualität aus. Übrigens ist es heute nicht das erste Mal, dass wir an drei unterschiedlichen Orten sind. Auch die beiden letzten Folgen mussten wir schon so aufnehmen. Beim letzten Mal hatten wir Igor Jensen zu Gast. Er sprach über Kultur und Geschichte des Weihnachtslandes Sachsen. An dieser Stelle sagen wir Danke für das große Echo, das uns zu dieser Folge erreicht hat. Viele von Ihnen konnten wir damit auf die Feiertage einstimmen.
Und uns selbst natürlich auch. Heute starten wir mit einer anderen Frage. Und zwar, wie sieht jüdisches Leben in Deutschland im Jahr 2022 aus? Darüber sprechen wir mit Juna Grossmann. Und damit ein ganz freundliches Hallo nach Berlin.
Hallo nach Leipzig, ich freue mich.
Wir freuen uns auch. Der Tag unserer Aufnahme ist der 18. Januar. Und wie gewohnt möchte ich Sie gern unseren Zuhörenden kurz in Auszügen vorstellen. Juna Grossmann ist 1976 in Ost-Berlin geboren, studierte Sonderpädagogik und arbeitet seit vielen Jahren in diversen Gedenkstätten und Museen. Als wissenschaftliche Mitarbeiterin erstellte sie die Ausstellung Kriegsgefangene Rotarmistinnen im KZ, sowjetische Militärmedizinerin in Ramsbrück. Seit 2009 leitet sie das Ausstellungsbüro eines Berliner Museums und berät unter anderem Gedenkstätten, Einrichtungen für Social-Media-Auftritte. Und als jüdische Bloggerin betreibt Juna Grossmann seit 2008 den Blog irgendwiejüdisch.com und engagierte sich ehrenamtlich bei rentajew.org. 2018 erschien ihr Buch Schonzeit vorbei über das Leben mit dem alltäglichen Antisemitismus. Ein erschütternder Bericht der alltäglichen Judenhetze und ein aufrüttelnder Appell. Eine ganz beeindruckende Biografie in Auszügen, die Lust auf mehr macht und vor allem eine ganz mutige und starke Person zeigt. Frau Grossmann, jetzt habe ich ganz, ganz viel im Internet über Sie gefunden. Also wenn ich Ihren Namen google, dann ist alles voll. Und man kann sich, also ich habe mich fast verlieren können. Und da möchte ich gerne erstmal beginnen mit dem Blog, der 2008 Danten ist irgendwiejüdisch.com. Wie kam es denn zu dem Blog?
Ich war ja nicht die Erste. Also in der Zeit gab es einige deutschsprachige irgendwie jüdische Blogs von überall her, nicht nur aus Deutschland. In Österreich weiß ich gar nicht, ob es damals was gab. Gab es zwischendurch auch, aber es haben eben auch deutschsprachige Jüdinnen und Juden aus Schweden oder sonst was geschrieben. Also es war so die Hochzeit der Blogs, nenne ich das immer. Also die, die wir noch da sind, wir sind so die letzten Mohikaner. Es sind eben leider auch nicht mehr so viel übrig. Und die, die aufgehört haben, haben aber nicht aufgehört, weil sie bedroht wurden oder so. Das ist mir wichtig zu sagen. Da habe ich auch nochmal nachgefragt. Es ist einfach, es kommt manchmal so Momente, hat man das Gefühl, dass man nichts mehr erzählen kann oder will. Und die Phasen hatte ich auch, aber bei mir ging es halt wieder vorbei. und deshalb gibt es den immer noch.
Der Blog erzählt von ihrem jüdischen Leben und das ist ja auch ein Stück weit, das ist unser heutiges Thema mit. Gibt es in dem Sinne jüdisches Leben und was können unsere Zuhörende auf dem Blog eigentlich erwarten?
Also was sie nicht erwarten können, ist Berichte über Antisemitismus. Mhm. Das ist trotz des Buches eben nicht mein Thema, nicht mein Hauptthema. Natürlich schreibe ich darüber, weil es passiert, aber mir geht es eigentlich wirklich so im klassischen Sinn, wie es früher mal war, eher so ein Tagebuchblock. Also ich schreibe über alles Mögliche und es muss nicht zwangsläufig mit Judentum was zu tun haben. Aber vielleicht ist manchmal so ein Tick jüdischer Blick mit drin. Aber ich schreibe eben auch gern über Museen und Ausstellungen, die nicht nur in der Arbeit meine Leidenschaft sind.
Oder auch Kochbücher, die Ihnen über den Weg gelaufen sind.
Ja, gute koschere Kochbücher sind selten. Die muss man verraten.
Haben Sie denn gleich einen Tipp an der Stelle zum Verraten?
Ja, es gibt ein ganz aktuelles. Das ist auch wirklich ein Bestseller geworden, ist aber leider nur auf Englisch. Ich hoffe ja immer noch, dass sich ein Verlag annimmt. Das heißt Jewish müsste ich nochmal nachgucken. Wenn Sie Shownotes haben, tragen wir das nach. Ich weiß, dass er mit Nachnamen Cohen heißt. Da gibt es auch einen Bericht bei mir im Blog, weil das wirklich ein sehr schönes, sehr modernes Kochbuch ist. Also es sind traditionelle Rezepte aus allen Regionen der Welt. Ein bisschen erneuert und für den Alltag fertig gemacht. Also nicht zu kompliziert.
Sie hatten ja auch erwähnt, 2008 ist eine lange Zeit, dass Sie zwischendurch überlegt hatten, vielleicht den Blog zu pausieren oder vielleicht ja auch ganz aufzuhören und trotzdem dabei geblieben sind. Was treibt Sie denn von innen an, weiter diesen Blog zu betreiben?
Naja, ich glaube, das ist einfach, das können Sie wahrscheinlich als Profi eher sagen, das gibt eben verschiedene Varianten, wie Leute mit Dingen umgehen. Und bei mir ist es eben, wenn mich Sachen bewegen, dann schreibe ich. Und das merkt man, glaube ich, dann vereinzelt, sind auch sehr emotionale Texte dabei, weil die wirklich weil es raus musste. Und das ist mein Weg, eben damit umzugehen. Und das ist das Schreiben. Andere finden da andere Wege. Und deshalb blieb es dann doch irgendwie, weil es raus musste. Es ist quasi so, ich sage immer, auch meine Therapie.
Und dadurch ja auch ganz ehrlich und authentisch und wertvoll.
Ja, und ich hoffe eben nicht, also was mir ein Anliegen ist, also von Anfang an, das ist heute anders, auch generell nicht nur bei Blogs, auch bei Podcasts und so weiter. Es geht da nicht darum, dass ich Geld verdienen will. Das ist wirklich ausschließlich mein Hobby und ich will da auch, vielleicht höre ich auch auf, weiß ich nicht, mal sehen. Also das ist wirklich ausschließlich mein Hobby, da gibt es auch keine Werbung oder so. Ich bezahle alles selbst.
Ja, guter und wichtiger Zusatz. Frau Grossmann, Sie leben ja in Berlin, eine Stadt, die scheinbar so einen Sonderstand hat in der jüdischen Community. Berlin ist bunt, vielfältig. Viele jüdische Menschen, die in anderen Ländern geboren wurden, leben hier. Hat Berlin wirklich diesen Sonderstatus und wie macht sich das vielleicht bemerkbar?
Ich finde gar nicht, dass es den Sonderstatus hat. Also es ist natürlich ein bisschen, wir haben deutlich mehr Synagogen als andere Städte, also sehr verschiedene Varianten, die auch unter dem Dach der jüdischen Gemeinde, eine Einheitsgemeinde sind. Das unterscheidet uns vielleicht. Aber wir sind zum Beispiel bei Weitem nicht die größte Gemeinde in Deutschland. Das sind andere und auch in andere größere Städten ziehen sehr viele Menschen, die nicht hier aus Deutschland sind. Also grundsätzlich ist ja die große, große Mehrheit der Juden in Deutschland heute nicht mit deutschen Vorfahren gesegnet, sondern kommt eben zu 95%, glaube ich, aus den Ländern der ehemaligen Sowjetunion. Aber so ganz aktuell fällt mir zum Beispiel Dresden ein. Da passiert ja gerade sehr viel. Wir haben jetzt auch zwei Gemeinden und werden auch deutlich internationaler. Also ich glaube, das ist auch eine sehr jüdische Entwicklung. Also man ist eigentlich überall sehr international und Menschen leben mal hier und mal dort.
Sie haben eben gerade gesagt, viele der Jüdinnen und Juden sind aus der ehemaligen Sowjetunion gekommen. Manche kommen auch aus Israel, ist also sehr unterschiedlich, sind nicht in dem Sinne in Deutschland geboren. Das ist bei Ihnen ja was anderes und Sie sind ja nochmal für für mich oder für uns besonders, weil sie in der DDR geboren sind.
Ja.
Sie waren 13 Jahre alt, als die Friedliche Revolution war und die Mauer fiel. Sie sind Berlinerin, das heißt, Sie haben den Mauerfall auch wirklich selbst persönlich miterlebt. Wie haben Sie diese Zeit erfahren?
Also wenn wir es jetzt mal aufs Judentum runterbrechen, also ohne den Mauerfall würde ich nicht das jüdische Leben leben, das ich heute lebe. Das ist ganz klar. Das hätte es nicht gegeben. Also da hätte ich auch nicht, glaube ich, nicht die Möglichkeiten gehabt und die Freiheiten und auch überhaupt das Wissen zu erlangen, was man dafür braucht. Ich bin ja säkular aufgewachsen. Also die Annette Leo hat es mal so schön beschrieben. Die kommt ja auch aus einer jüdischen Familie. Die hat gesagt, es war sowas Historisches. Das war vorbei. Also man wusste das zwar irgendwie, aber... Ne? Es war halt vorüber. Und also gerade in Leipzig wusste ich das eben, weil ich dort eine Großtante hatte, die mir sehr viel erzählt hat. Aber es war irgendwie so, naja, das war halt mal. Und da kann man auch nicht mehr zurück oder irgendwie sowas. Also es ist, glaube ich, auch nochmal so eine Geschichte, die doch einige Menschen in Ostdeutschland, die da nicht in den Gemeinden waren oder irgendwie jüdisches Leben hatten, mitgemacht haben oder machen. Also ich kenne einige in meinem Alter, die dann erst sich danach interessierten und dann sich für ein jüdisches Leben in unterschiedlicher Observanz entschieden.
Wie war das bei Ihnen persönlich? Wie sind Sie dann zum Judentum gekommen?
Ich habe mich einfach interessiert, was es so war. Aber ich habe mich auch als Teenager, wie man das so macht, für vieles andere interessiert. Also ich war auch im Konfirmandenunterricht direkt nach dem Mauerfall. Eine Mitschülerin bei mir war Pfarrerstochter und es hat mich interessiert. Da bin ich mitgegangen. Ich glaube, der Pfarrer musste sehr leiden. Aber ich habe unglaublich viel gelernt und es hat mich mitgenommen und ich bin immer noch dankbar für diese Offenheit, die ich dort erfahren konnte. Und ja, das ist jetzt so ein großes Wort, aber das war eben auch so eine Gemeinschaft, was dort auch nochmal besonders war. Das war eine Gemeinde, die geteilt war durch die Mauer und die direkt danach, zumindest in der Jugendarbeit, wieder zusammen war. Also das war, glaube ich, noch viel wichtiger, dass eben die Westberliner Jugendlichen und diese Ostberliner Jugendlichen direkt eben zusammen arbeiten konnten oder zusammen Dinge gemacht haben. Und dann habe ich mir so alles angeguckt und irgendwann habe ich gedacht, na Mensch, die Tante hat ja immer so viel erzählt, jetzt kannst du dir das mal angucken, was das eigentlich heißt und was es bedeutet. Und dann hat mich, jetzt wird es kitschig, ein Freund mitgenommen in die neue Synagoge in Berlin. Da fanden seit kurzem wieder Gottesdienste statt. Das sehen immer nur alle, diesen großen Kuppelbau. Da ist aber nur eine ganz kleine Gemeinde eigentlich drin. Also ein ganz kleiner Raum und ja, da hat es klack gemacht. Anders kann ich es nicht sagen.
Ja.
Und es war so ein bisschen das Gefühl, dass ja, dass da wieder was zusammenkommt. Also das fehlende Puzzleteil war da.
Ja, und dann haben Sie sich auf den Weg gemacht und sind...
Gelernt. Sehr viel gelernt und sehr viel hinterfragt. Und ich hatte gute Lehrer, die das auch sehr gefordert haben und hatte... tolle Menschen kennengelernt auf dem Weg und es gab damals deutlich weniger Angebote, als es heute gibt. Also die heute jüdische Jugend in Deutschland hat ganz, ganz tolle Angebote und Möglichkeiten, eben auch um so Selbstvertrauen zu lernen. Das gab es bei uns, das steckte so noch ein bisschen mehr in den Kinderschuhen.
Mhm. Wir haben vorhin schon ganz kurz über Antisemitismus gesprochen und über das Buch, das Sie geschrieben haben, Schonzeit vorbei. Bea hat es vorgestellt. Mich beeindruckt sehr, also dieses Buch ist 2018 erschienen und mich beeindrucken diese vielen Beispiele, die Sie dort in dem Buch benennen. Das sind nicht diese standardisierten Worthüllen, die man sonst so hat, also wo man sich irgendwie relativ schnell einrichten kann, wo man sich schnell verorten kann und man will ja immer zu den Guten gehören. So einfach ist das alles nicht. Mich hat der Dieter, der Ladenbesitzer, sehr stark beeindruckt. Sie erzählen von ihm, er ist ein Holocaust-Überlebender aus Berlin. Er wurde als Kind versteckt. Ist dann nach dem Krieg, hat er ganz normal im Norden Berlins gelebt. Er hat geheiratet, er hat Kinder bekommen, hat ein ganz normales Leben gelebt. Und 1996 eröffnet er einen Tante-Emma-Laden. Dieser Tante-Emma-Laden läuft gut, also er hat sein Auskommen. Und 2002 entschließt er sich, diesen Laden umzustellen auf koscher. Es ist die Zeit, in der sehr viele Jüdinnen und Juden in Deutschland beziehungsweise in Berlin, wir haben vorhin schon davon gesprochen, leben. Der Laden läuft weiterhin gut. Das Geschäft ist erfolgreich. Zu ihm kommt sogar der Imam aus der Moschee in der Nähe und auch andere Kunden. Aber dann, nach 4 Wochen, ändert sich etwas. Und Frau Krossmann, wollen Sie die Geschichte weitererzählen?
Ja, kann ich gern machen. Also nach 4 Wochen tauchten dann bei ihm vorm Laden Autos auf aus Brandenburg. Also leider auch wieder so ein Klischee, was sich dort bestätigt. Es waren ja auch dann die späten 90er Jahre. Ich erinnere mich da auch in meiner Schulzeit, die Baseballschlägerjahre heißen die ja heute. Und die haben ihn halt beschimpft und haben ihm auch gesagt, irgendwie, dass er weg soll und haben ihn angeschrien. Und in allen Interviews, die es gibt, sagt er nur, dass sie unter anderem geschrien haben, Judensau, und sagt auch immer, das war nicht das Schlimmste. Also wir können vielleicht unsere Fantasie spielen lassen, was da noch alles gerufen wurde. Und aber irgendwann, also er ändert dann seine Öffnungszeit, macht nicht mehr ganz so früh auf. Und irgendwann ändert sich das, kommen die nicht mehr. Und es scheint so ein bisschen jetzt Frieden eingekehrt zu sein. Und dann ändert sich eben das Nächste. Dann kommen, er bietet ja auch Mittagessen an und so weiter draußen auf dem Bürgersteig. Ist das eine Fußgängerzone? Und da kommen dann arabisch sprechende Jugendliche und beschimpfen die Gäste, die bei ihm essen. Also auch das entwickelt sich weiter. Und er muss dann, also morgens, er hat es selber dann geschildert, morgens ändert sich eben seine Routine. Er muss dann erstmal seine Fenster putzen, weil die voller Urin und Spucke sind und solche Sachen. Und er hält aber weiter durch. Und auch er hat seine Stammgäste, die kommen weiter. Aber er wird dann angezeigt. Man weiß, glaube ich, bis heute nicht von wem, aber es ist so ein probates Mittel. Heute würde man das wahrscheinlich in Bewertungen bei Google oder so tun. Er wird angezeigt beim Gesundheitsamt oder bei der Lebensmittelbehörde, die dann regelmäßig zu den Kontrollen, zu Kontrollen kommen und da sein Essen testen, und immer ist alles in Ordnung, aber immer kommen sie wieder, weil wieder eine neue Anzeige vorliegt. Also so geht das eine ganze Zeit. Und nur wenige der Nachbarn dort tun wirklich was. Also es gab eine Nachbarin, die sehr deutlich war und auch den Täterinnen und Tätern da mal ihre Meinung gesagt hat, aber sonst passiert nichts. Also er ist auch der Einzige, der Anzeige erstattet. Das ist auch sehr klassisch, es passiert halt nichts weiter. Die Verfahren werden eingestellt, angeblich, weil es keine Beweise gibt. Also ihnen werden auch die Reifen zerstochen. Was aber auch nochmal so ein, finde ich, sehr bildlich ist an dieser Geschichte. Eine der größeren Probleme hat er mit seinem direkten Ladennachbarn, einem Weinhändler, mit dem er eigentlich gute Beziehungen hatte. Und als er den Laden auf koscher umstellte, hat er extra keinen koscheren Weinangebote, weil ja der Nachbar Wein anbietet, sondern der Dieter bietet ausschließlich Wein aus Israel an, der koscher ist. Und dieser Nachbar beschwert sich dann beim Vermieter, dass Dieter Geschäft schädigend sei für ihn. Aber der Weinhändler selber hat keinen einzigen Wein aus Israel. Und also ich finde es, deshalb habe ich die Geschichte auch ausgewählt damals. Sie hat mich damals, also in den 90er Jahren, oder dann Anfang 2000er, als es war, sehr beschäftigt. Das zeigt so im Prinzip alles. Alle Varianten an Antisemitismus, die man so erleben kann, wenn man hier lebt. Und Dieter ist letzten Endes, hat das eben nicht mehr ausgehalten. Also es ist jetzt nicht, dass das Geschäft hätte sich weiter getragen. Er hat einen sehr, sehr guten Vermieter gehabt, was ja heute auch selten ist. Er hat die Miete runtergesetzt, damit Dieter eben da besser weiterarbeiten kann, weil Gäste wegblieben eben dann doch am Ende. Aber er hat dann entschieden, nein, das will er nicht, und ist dann ausgewandert nach Israel.
Ist wirklich eine Geschichte, die einen sehr betroffen zurücklässt, weil da so viele Facetten drin sind vom Antisemitismus und auch so ein Stück deutlich wird, dass, also Jude zu sein, jüdisch zu leben, immer auch was mit Exotik zu tun hat aus unserer Sicht. Und Sie haben auch mal in irgendeinem Interview, das ich gelesen habe, gesagt, immer exotisch zu sein ist anstrengend.
Ja, ist es ja auch. Also ich will es ja gar nicht sein. Ich finde ja, ich bin ganz normal. Ich mache halt ein paar Sachen anders, aber ich bin nicht exotisch. Ich bin halt eine Berliner Göre, wie viele andere, obwohl es ja auch nicht mehr so häufig ist. Es gibt ja nicht mehr so viele Berliner. Aber ich finde daran halt nichts exotisch. Aber man wird eben anders gemacht. Also auf Englisch heißt es dann Othering. Also selbst wenn man das gar nicht will, ich will das nicht.
Das heißt, die Umwelt, wir alle durch unseren Blick fokussieren wir das so stark und fordern das so. Oder
das sind ja auch so, das muss ja gar nicht böse gemeint sein, aber es sind so Kleinigkeiten, dass man eben denkt, okay, wenn jemand eben jüdisch ist, dann ist er auch gleich observant, also wirklich religiös. Das muss man aber gar nicht sein. Also jüdisch kann man auch als Atheist sein. Der Status ändert sich ja nicht. Aber das sind so Kleinigkeiten, harmlosere Sachen oder eben dann auch so sehr, sehr klassische und nicht zu stoppende Vorurteile, dass eben Jüdinnen und Juden Geld haben, reich sind oder besonders klug sind und solche Sachen. Und das ist eben alles Unsinn. Also das stimmt nicht. Aber das bleibt irgendwie so drin und unterschwellig ist da immer irgendwas. Oder sei es nur Beziehung, ne? Ihr habt ja alle bessere Beziehungen. Oh ja, das wäre super.
Und das Schlimme ist, Dieter, der in Berlin geboren oder in der Nähe von Berlin geboren wurde, der sein ganzes Leben in Berlin gelebt hat, der hält es irgendwann nicht mehr aus, der packt seine Koffer und geht nach Israel. Und Sie haben in Ihrem Blog auch mal irgendwann geschrieben, dass Sie mit dem Gedanken spielen, Deutschland zu verlassen. Ist das so?
Es ist so, im Moment ist es ein bisschen ruhiger. Das kommt, glaube ich, also damals war das so eine Phase, wo einfach sehr viel passiert ist. Also wo sehr viele Bedrohungen kamen und Übergriffe. Und ich mich doch auch sehr allein damit gefühlt habe. Und tatsächlich kam der konkrete Gedanke kam gar nicht von mir, weil also ich habe ja schon mal im Ausland gelebt, ich weiß, was das heißt, und ich bin ja nicht ohne Grund wieder zurückgekommen, sondern es kam dann tatsächlich von meinem atheistischen, nicht-jüdischen Freund, der dann sagte, ey, wir müssen jetzt mal einen Plan B machen, wenn das hier so weitergeht, einfach nur für die Vorbereitung. Und haben uns dann lange damit beschäftigt und haben dann so eine Art groben Plan gemacht. Aber den hat, glaube ich, jeder, der irgendwie jüdisch ist in Deutschland. Also wohin er gehen würde, zumindest diesen Gedanken. Also der ist einfach da, auch wenn man das nicht will. Aber dieser Gedanke ist da. Und ich kann von mir immer noch sagen, dass ich nicht weiß, dass ich irgendwann mal hier begraben sein werde. Das weiß ich nicht. Also das weiß man ja nie, aber die Wahrscheinlichkeit ist jetzt auch nicht so gering. Und, das sind Gedanken, glaube ich, die man sich nicht unbedingt macht, wenn man nicht jüdisch ist.
Ja, das ist absolut so. Ja.
Ich finde das auch spannend, dass in der heutigen Zeit immer noch dieses Bild auf den gepackten Koffern sitzen, dann ja gedanklich auf jeden Fall schon ein Thema ist. Ne? Also
ja, es ist eben so phasenweise. Also bei mir ist es eben so phasenweise und dann weiß ich, okay, das, also wirklich bis dahin, das und das würde ich mitnehmen. Die Sachen bleiben hier irgendwie und auch in meinem konkreten Fall geht es eben bis dahin, dass ich sage, okay, ich will gar nicht viel besitzen. Weil ich das eben von meiner Großtante da schon gelernt habe, du darfst eben nicht viel haben, weil im Zweifel kannst du nichts mitnehmen. Also wisse immer, was dir jetzt wirklich wichtig ist und was du mitnehmen kannst.
Jetzt haben wir ganz viel zurückgeblickt und ins Heute geschaut. Wir feiern in Deutschland noch das Jubiläumsjahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Wobei die Zahl ja sicherlich fragwürdig ist, diese 1700 Jahre. Frau Krossmann, was glauben Sie, was das Festjahr so Positives vielleicht auch bewirken kann? Und wie empfinden Sie dieses Festjahr?
Also ich finde es grundsätzlich, ich fange mal mit dem Negativen an, ich finde es grundsätzlich immer schwierig mit diesen Festjahren, weil meistens ist es dann so, dass in der Zeit wird sehr viel gemacht und die Leute sind auch oft sehr überwältigt und können irgendwann nicht mehr. Das ist ja nun nicht das erste Festjahr zu irgendeinem Thema, was wir in Deutschland bearbeiten. Das finde ich so ein bisschen schwierig und davor hatte ich auch Angst. Was ich aber dann doch relativ schnell gemerkt habe, dass ich doch recht viele Initiativen darum bemühen, dass es eben nicht der gleiche Blick ist, den wir schon traditionell in Deutschland haben. Also wenn es um Juden geht, geht es meistens um den Holocaust. sondern sie sich eben sehr bemüht haben, doch mal zu gucken, wie sieht's denn heute aus? Wie leben die denn wirklich? Und lass uns doch darüber erzählen. Und es hat mich schon gezeigt, da ist ein bisschen eine Entwicklung passiert. Und also möchte ich deutlich hervorheben, das ist mir schon wichtig. Und ich habe das sehr gemerkt, aber dennoch fände ich es immer schwierig, dass es so Anlässe braucht. Also es wäre viel schöner, wenn man das so allgemein ausbreiten könnte. Wir haben neulich in unserem Podcast Anti- und Semitisch auch nochmal darüber gesprochen, dass es einfach mehr Normalität braucht. Und da könnte man ja schon mal anfangen, dass jüdische Feiertage selbstverständlich in Kalendern drinstehen. Das ist nicht so. Auch muslimische Feiertage sind ja deutlich mehr Menschen in Deutschland, stehen ja auch nicht in unseren ganz normalen Standardkalendern. Oder was ich auch sehr schön fände, wäre, wenn der Sendeplatz Wort zum Sonntag auch regelmäßig eben von Nicht-Christen besetzt werden könnte. Also dass man eben nicht immer einen Anlass braucht oder einen Feiertag, um über irgendwas zu berichten, sondern dass Sachen ganz normal wären. Gern auch im Dezember ein paar Chanukka-Lieder im Radio. Die haben nämlich auch Ohrwurmpotenzial. Und ich finde immer, wenn, dann sollen alle drunter leiden. Und das gar nicht so mit einem großen Anlass, sondern also wenn wir immer Normalität fordern, dann müssen wir es einfach auch tun und nicht immer auf irgendwas warten, was jetzt irgendwie drumherum geschieht. Also da gibt es noch sehr, sehr viel zu tun und vielleicht, wenn wir Glück haben, hat dieses Jahr dafür geholfen, vielleicht, dass da auch mehr Gesichter aufgetaucht sind, mit denen man reden kann und die man sieht, die Dinge tun. Und da gibt es ja ganz, ganz viel.
Und vielleicht auch mit der ein oder anderen Schublade eben aufzuräumen. Und da, ich glaube, Schubladen entstehen ja auch, weil da vielleicht noch nicht genug aufgeklärt wurde und dass das Denken einfach macht.
Ja.
Für die Zukunft, was, ja, vielleicht ganz offen gefragt, was dürfen wir da von Ihnen erwarten? Gibt es da Pläne? Wie können wir Sie weiter begleiten oder auch schauen, gerade wenn es Podcast, Blog, Buch, was wird es noch geben?
Ich habe gar keine Pläne. Ich lasse immer alles geschehen. Da sind wir wieder beim Hobby. Es soll ja Spaß machen. Und sobald ich merke, irgendwie, das macht keinen Spaß mehr, dann tue ich es auch nicht. Und ich hatte jetzt auch, ich glaube, das ist auch nochmal für, haben viele gehabt in dieser Zeit, jetzt mit Corona ist auch so ein bisschen Schreibblockade gewesen und so richtig, dann kamen dann nur sehr emotionale Sachen, die dann raus mussten. Ich hoffe, dass das jetzt so ein bisschen besser wird. Also ich habe das Gefühl, dass es besser wird und ich mehr über normale Sachen schreiben kann oder will. Aber es gibt Gespräche weiterhin mit meinem Verlag, aber das ist alles noch so vage, dass wir da noch gar nicht drüber reden können. Aber vielleicht gibt es mal noch ein Buch, aber wenn nicht, ist es auch kein Weltuntergang. Es gibt ganz viele wunderbare Menschen, die kluge Bücher schreiben.
Das Festjahr wollte ja auch Menschen, die weit weg vom Judentum sind, die nicht viel darüber wissen, so ein bisschen hinführen zum Judentum. Haben Sie für uns noch einen Tipp? Was sollten sich Interessierte als erstes ansehen oder lesen, um so ein bisschen vertrauter zu werden mit dem Judentum?
Also was ich schon merke, was in Deutschland immer noch sehr ist, dass die Tradition immer, ja, gar nicht mal so exotisch, aber als sehr, sehr fremd wahrgenommen werden und viele Dinge auch nicht gekannt werden. Und es ist irgendwie immer so was Mystisches. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen in Leipzig ist, aber ich weiß, dass viele Volkshochschulen auch da was anbieten mit Synagogen besuchen. Es kommt immer auf die Städte an, ob man auch einen Gottesdienst mit begleiten darf. Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Die Gemeinden sind klein und die müssen schon ein bisschen gucken, dass das Gleichgewicht Gäste und Beterinnen gewahrt bleibt. Aber sowas einfach wirklich mal zu sehen, dass da nichts Geheimnisvolles passiert, sondern dass es einfach wirklich eine schöne Zeit ist und eine angenehme Zeit und einfach mit mehr Selbstverständnis damit umgehen. Und Bücher gibt es sehr, sehr viele zu den Traditionen, also ernsthaftere wissenschaftliche, es gibt aber auch sehr lustige und sehr, sehr kurzweilig zu lesende, also sich da wirklich mehr informieren. Und vielleicht, eben, wenn man lieber Fernsehen schaut, im amerikanischen Bereich gibt es sehr viele Serien, die ganz normal jüdische Hauptprotagonistinnen haben. Irgendwie, wenn es lustig sein soll, The Marvelous Miss Maple heißt sie, glaube ich. Also ist ganz lustig oder einfach mal die Augen offen halten. Also da tauchen sehr viel normaler irgendwelche jüdischen Traditionen auf, als es bei uns ist. Bei uns fällt mir da tatsächlich nur der Berliner Tatort ein mit der Kommissarin, die Jüdin ist. Und den es ja bald leider nicht mehr geht.
Leider, mit Eltern, ne? Aber der ist wirklich, den finde ich richtig gut, weil der so normal ist.
Genau. Und das braucht es einfach mehr, dass es eben nicht diese Überbetonung, sondern einfach nur normal, dass auch nicht alles so perfekt ist, sondern dass die Bar Mitzwa dann eben auch mal in die Hose geht, so halbwegs und solche Sachen. Und so sieht's aus. Also das ist auch nicht anders als bei anderen Leuten.
Zum Abschluss unseres Gesprächs will ich nochmal auf Ihre Großtante und auf Leipzig zurückkommen. Das ist ja sozusagen das Verbindende. Haben Sie noch eine Beziehung zu Leipzig?
Ich glaube, die werde ich ja immer haben, weil ich da eben sehr viel Zeit meiner Kindheit verbracht habe. Und für mich war Leipzig immer irgendwie auch so ein zweites Zuhause neben Berlin. Ich habe mich da immer sehr, sehr wohl gefühlt. Und ich bin leider nicht mehr so oft da.
Ja, schon.
Aber es ist ja nicht so weit weg. Und meine Mutter hat auch in Leipzig an der Theaterhochschule studiert. Also da sind wirklich feste Beziehungen da zur Stadt. Und ich bin schon, also unter normalen Umständen bin ich zumindest einmal im Jahr da, allein schon um in die Museen zu gehen. Das ist einfach wunderbar. Und ich fühle mich immer wohl dort. Das Einzige, was eben nicht mehr ist, das Haus, in dem meine Großtante und mein Großonkel gewohnt haben, ist inzwischen abgerissen. Aber es ist weiter draußen, also da kommt man nicht so hin, aber die Verbindung bleibt.
Haben Sie für uns noch einen Tipp zum jüdischen Leipzig?
Also es gibt, glaube ich, einen Verein in Leipzig, ein Lernhaus oder Lehrhaus, glaube ich, das wüsste ich jetzt so, das habe ich mal gehört. Aber ja, Frau Jonas Mertin, also das hatte ich gelesen, wenn es das noch gibt, dass es das gibt, aber sonst, ja, da sind wir, dann wird es sehr nicht jüdisch. Also dann sind es eben, also eines der schönsten Mahnmale tatsächlich, finde ich, das Denkmal an die alte Synagoge in Leipzig. Das finde ich wirklich einer der gelungensten Orte in Deutschland, also die mich extrem berühren und wo ich auch immer hingehe.
Also Esther Jonas Mertin hatten wir auch in einer Podcast-Folge und sie hat damals gesagt, dass sie während der Corona-Zeit das Bethaus, also dass es nicht arbeiten kann. Also sie muss also auch pausieren, aber das ist nochmal ein Tipp, das behalten wir auch im Blick. Damit bedanken wir uns ganz herzlich für das schöne Gespräch, das wir mit Ihnen führen konnten. Wir haben als Dankeschön, ich halte es mal hier in die Kamera, wieder die obligatorische Tasse. Vielfalt zusammen genießen, kann man nicht kaufen, gibt es uns geschenkt. Und damit verabschieden wir uns von Ihnen nach Berlin. Vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Bea, das war jetzt ein sehr schönes Gespräch, was wir mit Juna Grossmann geführt haben. Und sie hat uns ja auch nochmal den Wink gegeben, dass wir in Leipzig sehr schöne Orte haben, die uns an das jüdische Leipzig erinnern. Sie sprach ja von dem Synagogendenkmal in der Gottschedstraße. Da stand die alte Synagoge oder der Tempel, der 1938 in der Reichspogromnacht zerstört wurde. Heute erinnern 140 Bronzestühle, die auf einer Grundfläche so ein bisschen leicht erhöht, wie so ein kleines Plateau stehen, an diese Synagoge. Und zum Chanukka-Fest in diesem Jahr habe ich gesehen, dass der große Chanukka-Leuchter wieder aufgestellt wurde, wo also an jedem Tag eine Kerze mehr angezündet wird. Das ist wirklich sehr ergreifend. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gerne mal vorbeigehen.
Ja, und diesen Ort auf sich wirken lassen. Ich möchte gerne noch auf einen Ort verweisen, über den ich quasi gestolpert bin, weil ich in Leipzig-Lindenau wohne und in der Josefstraße gibt es eine Tür. Der Verein Gedenkort Josefstraße 7 will diese Tür erhalten, weil sie ein arisiertes Gebäude zeichnet von 1938. Dieses Haus gibt es gar nicht mehr, aber diese Tür steht genau dort, wo ursprünglich auch der Eingang war und erinnert an das Leben, was die Menschen dahinter gelebt haben. Und das Schöne ist, dass diese Tür immer ein Spalt offen steht.
Toll, kann man auch gerne mal vorbeigehen. Das war unsere Folge Jüdisches Leben im Jahr 2022 im Podcast Einblick. Wir waren mit der Bloggerin und Schriftstellerin Juna Grossmann im Gespräch.
Wie immer finden Sie alle Links und Shownotes als die Begleitinformation auf unserer Website www.bürgerrecht-akademie.de. Wir freuen uns immer über Kommentare, Anregungen und Fragen.
Und den nächsten Podcast wie immer in 14 Tagen.
Fürs Zuhören bedanken sich Beate Tischer und Beatrix Stark. Zu unserem Team gehören hinter den Kulissen an der Technik Nadine Rangosch sowie Iris Detsch, Eva Riemer und Gesine Oltmanns. Und wie immer bleiben Sie neugierig.